Löwe und Lamm in einer Person, das ist so widersprüchlich. Genauso widersprüchlich ist unser Christsein. Einerseits Jesus, der Sieger über Sünde, Tod und Teufel, und andererseits machen uns Sünde, Tod und Teufel so viel zu schaffen in unserem Leben. Ist ja nicht so, dass das weg wäre. Natürlich singen wir, dass Jesus der Sieger ist. Aber wo wird das konkret? Es gibt einen ganz anderen Löwe, der umherstreicht und sucht, wen er verschlinge. Da spricht Petrus in seinem Brief davon. Der ist viel bedrohlicher. Der den Löwen, König der Löwen kennen, da weiß man, da gibt es Löwen und Löwen. Ein Löwe ist der Sieger, der wahre König, und der andere, der tut nur so und ist nur böse und will eigentlich nur verschlingen und zur Strecke bringen. Und deswegen ist das Thema von der Auferstehung so wichtig. Jeden Sonntag kommen wir zusammen, eigentlich nur am Sonntag eben, weil Jesus an einem Sonntag auferstanden ist, weil er lebt. Und gerade die Zeit so zwischen Ostern und Pfingsten im Kirchenjahr ist eine großartige Zeit, wenn wir uns freuen an der Auferstehung, dass Jesus lebt, und warten auf das Ereignis, als Gott uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt hat, seine Gemeinde, und wir erinnern uns daran, aber gelten tut das nicht nur sonntags, nicht nur einmal im Jahr, sondern ja letztlich an jedem Tag unseres Lebens. Die Hoffnung der Auferstehung gibt uns Kraft, gerade eben auch bei allen Widrigkeiten, an der Freude im Herrn festzuhalten. Das gilt zum einen ganz persönlich, wenn ich mit meiner Sünde und meinen Fehlern nicht vorankomme, oder wenn mich der Tod eines lieben Menschen in der Trauer festhalten will, oder wenn der Teufel mich durch Anfechtungen und Versuchungen vom Weg abbringen will. Das gilt aber auch ganz global, wenn mich die Nachrichten fertig machen. Dass die Kriege eben nicht weniger werden. Der Klimawandel offensichtlich nicht aufzuhalten ist. Und Glaubensgeschwister in vielen Ländern dieser Welt nur unter Gefahren Gottesdienst feiern können, wenn sie denn überhaupt Gottesdienst feiern können, weil das Leben mit Jesus gefährlich ist und sie verfolgt werden. Und gerade auch, wenn der Konflikt um Israel noch weiter eskaliert. Manche haben das heute in den Nachrichten gehört, und wir werden uns nachher auch noch mal ganz besonders Zeit nehmen, gerade dafür zu beten. Jesus lebt. Fasse seine Hand, er will dich führen, er hilft dir für alle Zeiten. So haben wir es vorhin gesungen. Schütte dein Herz bei ihm aus. Er hört deine Gedanken und deine Gebete. Es geht in unserer derzeitigen kleinen Predigtreihe um das 15. Kapitel aus dem Brief des Paulus an die Christen in Korinth. Dieses Kapitel ist das Hohelied der Auferstehung der lebendigen Hoffnung. Und das Thema der heutigen Predigt: weil Jesus lebt, weil Jesus auferstanden ist, ist unser Leben und Arbeiten nicht vergeblich. Gestern hatten wir vom neu gewählten Leitungskreis unseren ersten gemeinsamen Klausurtag. Wir waren von 9 Uhr bis 15:30 Uhr hier in der Gemeinde zusammen und haben über die Gemeinde gesprochen. Wir haben überlegt, wir haben gebetet. Und wir haben im Leitungskreis unterschiedliche Vorstellungen und Begabungen. Das macht so eine Besprechung spannend und manchmal auch spannungsgeladen. Leiten macht Arbeit und kann mühsam sein. Arbeiten für die Gemeinde ist nicht einfach und kann einem manchmal auch sinnlos vorkommen. Es ändert sich ja doch nicht viel und eigentlich ist vieles vergeblich. Jeder kennt das, dass das Leben und Arbeiten manchmal vergeblich erscheint. Wenn es ums Beten geht, Gebetserhörung ist was Tolles. Manchmal auch ganz schnell. Aber es gibt auch ein Beten, gerade wenn man an bestimmte liebe Menschen denkt, für die man betet und es ändert sich nichts. Wenn es ums Erziehen geht, wie oft versucht man seinen Kindern etwas beizubringen? Man kann sich auch andersrum erinnern, wie oft versuchen unsere Eltern uns was beizubringen? Und scheinbar wird es immer nur schlimmer. Bei den Kindern und bei den Eltern. Und wenn es ums Putzen geht, warum putzen wir eigentlich? Lohnt sich das? Wird doch sowieso wieder schmutzig. Völlig vergeblich. Deswegen möchte ich 3 Punkte heute aufgreifen. Jesus lebt, das gilt persönlich. Die Gnade ist nicht vergeblich. Zum Zweiten, Jesus lebt, der Sieg gilt. Der Glaube ist nicht vergeblich. Und drittens, Jesus lebt. Das gilt uns allen. Die Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Ich komme zum ersten Punkt. Jesus lebt und das gilt ganz persönlich. Die Gnade ist nicht vergeblich. Paulus fasst im 15. Kapitel das Evangelium in knappen Worten zusammen. Als er diesen Brief schreibt, gab es noch keine Evangelien in schriftlicher Form, so wie wir das so schön haben. Und da kommen die Briefe erst nach den Evangelien. Aber hier in diesem 15. Kapitel, da kommt in ganz wenigen Worten das Wichtigste vom Evangelium zusammen. Und da schreibt Paulus, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt, so wie es schon im Alten Testament verheißen war. Das ist das ganze Evangelium. Es steht noch ein bisschen mehr in den Evangelien und wir haben noch ein bisschen mehr in der Bibel drin stehen, was auch wichtig ist. Aber letztlich ist das das Eigentliche und das Kernstück, mit dem alles steht und fällt. Dann zählt Paulus einige auf, denen Jesus, der Auferstandene, begegnet ist. Petrus, den Aposteln, einmal mehr als 500 Nachfolgern von Jesus auf einmal. Als Paulus seinen Brief schreibt, und das betont er auch, leben die meisten von denen noch. Damals haben sich die gezweifelt haben, wirklich noch auf den Weg machen können, um denen zu begegnen, die Jesus, den Auferstandenen, vor sich gesehen haben. Aber dann ist Jesus auch Paulus begegnet. Und ich möchte uns aus diesem 15. Kapitel vom Korintherbrief die Verse 8 bis 10 lesen. Und Paulus wird hier sehr persönlich. Nachdem er alle aufgezählt hat, denen Jesus begegnet ist, sagt er dann und schreibt, als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein. Denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Paulus mal ganz anders. Sonst ist Paulus doch der, der von Sieg zu Sieg geht, eine Gemeinde nach der anderen gründet, den nichts umschmeißen kann, der die besten Argumente hat. Paulus hat auf sich einen ganz anderen Blick. Paulus hat eine persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Er war dabei auf dem Weg nach Damaskus. Gerade unterwegs, die ersten Nachfolger von Jesus zu verfolgen. Und da sieht er Jesus. Er erkennt nicht gleich, wer da mit ihm redet. Er merkt nur an dem Licht und der Stimme, dass da jemand mit Vollmacht spricht und fragt nur: Herr, wer bist du? Die Antwort lautet: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus hatte gedacht, dass er im Namen Gottes unterwegs war gegen eine gefährliche Sekte. Er hatte Empfehlungsschreiben aus Jerusalem, um auch im Nachbarland Israels, in der Stadt Damaskus, gegen diese neue Sekte vorzugehen. Es waren einige, die von Jerusalem nach Damaskus geflohen waren, und Paulus wollte Männer und Frauen festnehmen und als Gefangene nach Jerusalem zurückbringen und ihnen den Prozess mitmachen. Und jetzt bekommt Paulus zu hören, dass er nicht einfach nur Männer und Frauen verfolgt hat, sondern Jesus persönlich. Jesus hat ihm nicht gesagt: Ich bin Jesus, du verfolgst meine Gemeinde. Jesus ist in jeder Frau und jedem Mann, den Paulus verfolgt, auch persönlich angegriffen. Und deswegen sagt Jesus: Du verfolgst mich. Paulus verfolgt Jesus und damit die Gemeinde Gottes. Und noch Jahre später trifft dies Paulus hart. Wenn er daran denkt, brechen alte Erinnerungen bei ihm auf. Er weiß, wie viele er zu Tode gebracht hat, wie viel Leid und Schmerz er in so manche Familie gebracht hat. Und wenn er daran denkt, wäre er lieber gar nicht geboren worden. Eigentlich hätte es für ihn keine Hoffnung geben dürfen. Er hat es nicht verdient, weiterzuleben. Er hätte eine Fehlgeburt sein sollen. So drückt er das aus. Jesus hätte ihn doch auch jetzt strafen können, ihn töten können. Verdient hätte er es. Nachdem er merkt, was er gemacht hat. Aber Jesus lässt ihn leben und vergibt ihm, sodass Paulus weiterschreibt: Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich, aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Paulus darf nicht nur weiterleben, der auferstandene Jesus beruft ihn zu seinem Apostel. Jesus macht ihn zu einem Werkzeug in seiner Hand. Jesus begnadigt Paulus und diese Gnade war nicht vergeblich. Paulus durfte viele Gemeinden gründen, viele Menschen zu Jesus führen, aber er hat sich auch viel Zeit genommen, diesen Gemeinden Briefe zu schreiben. Und manchmal, ja, kann man fast sagen, hat Gott ihn ins Gefängnis gesteckt, damit er diese Briefe schreiben konnte. Und gerade das war nicht vergeblich. Die Briefe bestehen bis heute, nicht alle seine Briefe, aber doch einige, die wir im Neuen Testament finden. Und ich bin persönlich so dankbar für Paulus. Was freue ich mich an seinen Briefen? Wie lieb hat mir Paulus Jesus gemacht. Er hat mir Jesu Liebe vor Augen gestellt und mir gesagt, dass die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. der uns gegeben ist. Und wenn einem Paulus vergeben werden konnte bei dem, was er getan hat, dann auch mir. Das gilt mir ganz persönlich. Und die Gnade Gottes war auch bei mir nicht vergeblich. Wenn Jesus lebt, dann will ich auch mit Jesus leben. Jesus lebt, das Zweite, der Sieg gilt, der Glaube ist nicht vergeblich. Am letzten Sonntag, einige von euch waren ja da, hat Jonathan uns in seiner Predigt einen anderen Abschnitt aus diesem 15. Kapitel ein bisschen umschrieben, anders geschrieben. Und obwohl ich so gedacht habe, Mensch, der verändert jetzt den schönen Brief von Paulus, hat er dadurch, dass er das positiv erwähnt hat, ja so viel Freude auch mit aufgezeigt. Sein Tod war nicht vergeblich. Weil Jesus nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden ist, gilt es, dass unsere Sünden vergeben sind. Das war nicht vergeblich. Und weil Jesus auferstanden ist, ist auch der Tod besiegt. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Danach ist eben nicht Schluss. Und trotzdem machen uns Sünde, Tod und Teufel immer noch zu schaffen. Wir haben gesungen, dass Jesus der Sieger ist. Er hat die Sünde und den Tod und den Teufel bereits besiegt. Der Teufel hat verloren. Er konnte Jesus nicht von seinem Weg abhalten, für uns zu sterben und auch für uns wieder lebendig zu werden. Aber inwiefern gilt uns schon dieser Sieg? Wie wird das deutlich? Denn wir machen ja immer noch Fehler und sündigen. Denn sterben müssen wir selbst immer noch und leiden darunter, dass uns liebe Menschen sterben. Und der Teufel geht immer noch umher wie ein brüllender Löwe und versucht uns zu verschlingen, so wie das Petrus in seinem Brief so drastisch ausdrückt. Vor allem, wenn wir mit Sorgen und Anfechtung zu tun haben. Das erdrückt vieles in unserem Leben. Und dann heißt es in diesem 15. Kapitel nachher im Vers 26, der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Der Tod bleibt auf der Erde unser Feind. Aber er hat bereits seine Macht verloren. Natürlich sind wir traurig bei jedem Menschen, den wir lieben, wenn er stirbt. Aber wenn wir wissen, dass der Mensch, den wir geliebt haben, auf Jesus vertraut hat, dann wissen wir, dass er vom Tod ins Leben gegangen ist, ins ewige Leben. Und das verleiht bei aller Traurigkeit eine Freude, die trotz der Trauer mitschwingt. Aber es kommt die Zeit, in der dann das Ende für den Tod gekommen ist. Das wird sein, wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich holt. Und das wird gerade am Ende dieses 15. Kapitels in den Versen 54 bis 57 nochmal ganz deutlich. Und wenn das geschieht, wenn dann Jesus wiederkommt, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Oder wie es bei Luther heißt, der Tod ist verschlungen. Der Tod ist am Ende. Ebenso die Sünde. Durch die Sünde ist der Tod in die Welt gekommen. Das wird uns berichtet von der Erschaffung der Erde, als Gott das erste Menschenpaar auf diese Erde gesetzt hat. Und durch die Sünde kam auch der Tod in die Welt. Dadurch, dass Adam und Eva das Gesetz gebrochen haben, was Gott ihnen gegeben hat. Aber Jesus hat auch für diese Sünde bezahlt. Jede Sünde hat Jesus für uns ans Kreuz getragen, wie das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und damit schenkt Jesus uns den Sieg. Dieses Wort, was hier auch mit anklingt am Ende von 1. Korinther 15, das war bereits durch Jesaja verheißen. Im 25. Kapitel gibt es ein paar Verse und da heißt es, hier auf dem Zionsberg, das heißt in Jerusalem, hier auf dem Zionsberg in Jerusalem wird es geschehen. Jahwe, der Herr, der Allmächtige, wird alle Völker zum Fest einladen. Zu einem Mahl mit feinsten Speisen und einem guten Tropfen, mit kräftigen, köstlichen Gerichten und gut gelagertem alten Wein. Den Tod wird er für immer verschlingen. Und Jahwe, der Herr, wischt die Tränen von jedem Gesicht. Er nimmt seinem Volk die Schmach in aller Welt weg. Ja, das hat Jahwe, der Herr, gesagt. Auch wenn es gerade in Jerusalem ganz anders aussieht und Raketen einschlagen, das ist nicht das Ende. Jahwe, der allmächtige Herr hat etwas ganz anderes vor. Und das wird in Jerusalem ein Festmahl sein für alle, die an ihn glauben. Nicht nur für jemand aus Israel, aus allen Völkern. Das wird uns verheißen, 800 Jahre bevor Jesus überhaupt auf der Welt war, 2800 Jahre bis zu unserer heutigen Zeit. Und wir wissen, das kommt. Und das wird kommen, dieses Festmahl, was Gott für uns bereitet, diesen Sieg, den wir feiern werden, wenn er wiederkommt. Und darauf zu vertrauen, ist nicht vergeblich. Das werden wir sehen. Und dann werden sich alle Knie beugen vor dem König dieser Welt. Das dritte, Jesus lebt. Und das gilt uns allen, die Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Paulus richtet unseren Blick nicht nur auf die Herrlichkeit, wenn Jesus wiederkommt und Sünde, Tod und Leid und Schmerz endlich ein Ende haben werden. Mit dem Vers eben hätte das 15. Kapitel aufhören können. Große Klasse. Dank sei Jesus, er gibt uns den Sieg und wir werden feiern. Es gibt noch einen letzten Vers in diesem Kapitel, Vers 58. Und mit diesem Vers, mit diesen Worten aus diesem Vers holt uns Paulus auch wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, in unser Leben zurück. Sagt ihnen, es wird alles wunderschön, ihr braucht keine Sorgen haben, vergesst das, das kommt. Nein, er sagt, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. So endet dieses Auferstehungskapitel. Darum, weil wir diese große Hoffnung haben, haltet unbeirrt in eurem Vertrauen auf Jesus fest. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Wissen wir das? Ein kleines Beispiel. Wir haben vorhin unsere Kinder in den Kindertreff geschickt. Jeder, der schon mal eine Stunde mit Kindern zu halten hatte, weiß, was das für eine Arbeit macht. Stunden an Besprechungen und Vorbereitungen. Das Durchführen, was dann manchmal klappt. Danach das Aufräumen. Und dann zu wissen, dass Gespräche nötig wären, manchmal mit einzelnen Kindern. Manchmal fragt man sich, sollte ich mal mit den Eltern reden? Auf jeden Fall mit den anderen Mitarbeitern. Jeder, der heute Morgen im Gottesdienst beteiligt ist, die für uns den Saal sauber gemacht haben und die Stühle gestellt, die uns begrüßt haben, die uns die Blumen vorbereitet haben, die den Sound möglich machen, die uns durch den Gottesdienst leiten, die uns in den Lobpreis hineinnehmen, die für uns beten, die sich um unsere Kinder kümmern, die etwas für unsere Gemeindearbeit geben, die uns den Kaffee gekocht haben, die jemanden eingeladen haben, die jemanden mitgebracht haben, die eine Webseite gestaltet haben, sodass man wusste, dass hier was passiert. Und. Die Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Das gilt, wenn uns Sünde, Tod und Teufel noch zu schaffen machen. Jesus hat den Sieg schon errungen. Das gilt, wenn wir in Sorgen und Anfechtungen stecken. Jesus sorgt für uns. Das gilt bei jeder Arbeit, die ich tue und eben nicht nur für die Arbeit in der Gemeinde, wo man sagt, ja da klar, das ist ja für den Herrn. Denn Paulus schreibt an die Kolosser, und alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Auch das, was morgen dann wieder losgeht. Alles für den Herrn tun. Lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen, sagt uns Paulus. Und wenn du den Eindruck hast, dass du Gebet brauchst, dann sprich jemanden an. Also die Gebetszeit von eben ist zwar jetzt vorbei, aber vielleicht sagst du, Mensch, ich brauche eigentlich Gebet. Sprich jemand an, von dem du denkst, dass er mit dir beten kann. Und wenn du den Eindruck hast, dass das, was du tust, vergeblich ist, dann rede mit jemandem darüber. Und lass dir den Blick wieder frei machen dafür, dass mit Jesus nichts vergeblich ist, auch wenn wir nicht gleich die Ergebnisse sehen. Uns gilt diese Verheißung. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Ich möchte beten. Herr Jesus, dir sei von Herzen Dank, dass nichts vergeblich ist in unserem Leben, seit du in unser Leben getreten bist. Herr, du weißt, wer dir noch gar nicht ganz gehört. Deswegen willst du auch ihm begegnen, ihr begegnen. Ich danke dir dafür, dass bei dir nichts vergeblich ist. Amen.